Liebe Community, hier bin ich mit meinem ersten Beitrag von der Wanderung von Irun in Nordspanien nach Santander auf dem Camino del Norte, dem Jakobsweg, der Alternative zur klassischen Route Camino Frances, den die meisten laufen, und irgendwie nur 5% oder 6% der Pilger nutzen diesen Camino del Norte. Ich bin gerade in Donostia de San Sebastian angekommen und habe mich ein bisschen ans Wasser gesetzt in der Hoffnung, dass ihr vielleicht das Rauschen vom Meer hört, aber wahrscheinlich hört ihr eher das Quatschen von den Spaniern. Ja, also bis hier wirklich eine wirklich, wirklich schöne Reise. Es fing an am Donnerstagmorgen in Stuttgart, schon mit dem TGV nach Paris, und ich möchte ja fast eine Liebeserklärung an die französischen Züge machen, denn wenn man aus dem deutschen Bahnland, aus dem DB-Land kommt, dann ist das so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, Himmel und Hölle vielleicht sogar. Also wunderschöne Züge. Von außen sehen sie ein bisschen schrottig aus, aber innen drin wunderschön, schön gestaltete Züge. Unglaublich schnell unterwegs, 310 km/h rauschen die durch die Landschaft. Und was mich aber, glaube ich, am meisten mit fasziniert hat, war, als ich dann in Paris, Montparnasse, auf den Anschluss gewartet habe nach Bordeaux. Da waren dann so 15, 20 Züge angeschlagen und überall stand à l'heure oder à la hora oder pünktlich, kann man das wahrscheinlich übersetzen. Und da würde man ja in Berlin Hauptbahnhof denken, die Anzeige ist kaputt. Also das kennen wir ja nur gar nicht, dass Züge pünktlich sein können. Und dann rauscht halt also ein riesiger TGV, keine Ahnung, 1200 Sitzplätze stand in der App. Völlig gut ausgelastet, ja. Also die Leute nehmen es natürlich auch gerne an. Rauscht dann da los in Montparnasse, Paris, und das sind dann 560 Kilometer. So, und jetzt haltet euch fest, 2 Stunden, 10 Minuten später ist der in Bordeaux. So, 560 Kilometer, das ist ungefähr auch Berlin-Düsseldorf. So, und da braucht die Deutsche Bahn zwischen 4 und 5 Stunden, meistens 6 Stunden. Ja, innovatives Deutschland. München sind wir ganz stolz auf unsere 4 Stunden, die wir da irgendwie schaffen. Kann der Franzose wahrscheinlich ein bisschen süffisant drüber lächeln. Und dann kommt man auf die Minute genau in Bordeaux an. Also das wird dann also auch so eingetakt, dass man pünktlich ankommt und dann der Anschlusszug nach Ondé, auch der wieder pünktlichste Abfahrt. Alleine diese Überlegung zu sagen, 2 Minuten vor Abfahrt, es werden die Türen geschlossen, das führt schon dazu, dass halt dann auch losgefahren werden kann pünktlich. Ja. Und das nächste ist halt, was mir aufgefallen ist, eine ganz andere Bauweise der Züge. Sie stehen nicht auf 4 Achsen, die Waggons, wie bei uns das bei den ICEs sind, sondern es stehen auf 2 Achsen. Und die Achsen verbinden die Züge miteinander, die Waggons miteinander. Also ganz andere Bauweise. Ich hatte auch im Internet nachgeguckt, die hat auch einen speziellen Namen. Und es ist wirklich so, die liegen wie eine Flunder, liegen die flach auf den Schienen. Das wackelt nicht, das ruckelt nicht. Ich kann mich an Fahrten erinnern von Frankfurt nach Köln oder von Berlin, von München nach Nürnberg. Und das sind ja unsere Rennstrecken, wo unsere ICE auch 300 km/h fahren. Aber da gehst du ja mit dem Icherschan raus, wenn du dann doch denkst, du willst hier mal einen Kaffee holen. Das gibt's da gar nicht. Also ich bin in Montparnasse in den TGV eingestiegen und das war so gemütlich. Und mit diesem Innenraumdesign, was sie dort gemacht haben, ist jetzt nicht besonders hochwertig, ist aber einfach gemütlich. Ja, sofort eingeschlafen. Weil es einfach so schön war, wie dieser Zug da durch die Landschaften rauscht. Also das war schon mal so eine erste Erfahrung. Wer jetzt kein Faible für Züge hat, dem mag das jetzt auch egal sein. Aber ich kann einfach nur sagen, im Vergleich zu dem, was wir mit der Deutschen Bahn hier leisten, sind das Welten. Das sind Welten, die uns trennen vom französischen Zugnetz, in der Tat. Und die Preise sind moderater. Also das, was ich gesehen habe. Also wir zahlen in Deutschland erheblich mehr für viel, viel weniger Service, schlechteren Service, für mehr Durcheinander, für mehr Chaos, für Unzuverlässigkeit. Vor allen Dingen, wenn man jetzt das Französische einfach mal als Benchmarking nimmt. Und dann bin ich in Ondé angekommen und dann läuft man vom Bahnhof eigentlich relativ schnell über eine Brücke und ist dann in Irun auf der spanischen Seite. Und es war eigentlich ganz witzig, so in der Mitte war so ein kleiner Pfeiler aufgestellt, wo man auch wusste, okay, das wusste, dann ist das jetzt die Grenze. Und mit dem Übertreten dieser kleinen Grenze dort roch es nach Frittierten, nach Kroketten. Also man wusste, man ist in Spanien, und dann kam auch gleich eine Tapasbar, wo die sehr, sehr laut Spanier saßen und sich sehr, sehr laut in die Nacht unterhielten. Und ich habe dann, gestern war ja auch Halloween, habe dann in einem Hotel relativ zentral geschlafen, nicht Hotels, war so eine Pension, relativ zentral geschlafen, sehr, sehr niedlich eingerichtet, unheimlich preisgünstig, 29 Euro wollten die Bus haben, in der Nähe von Irun, von der Zugstation. Und ein ganz niedliches Zimmer, so, ja, mit so einem, ja, ein schönes Bett und Holzfußboden, also alles perfekt, alles wirklich wunderschön. Und dann morgens einen Kaffee getrunken und mich ein bisschen unterhalten mit der mit Inhaberin der Bäckerei. Und dann ging's los, die große Reise. Dann losmarschiert. Und mein Latscher hat dann erstmal so ein bisschen durch Irun durch. Und irgendwann geht's dann in die Berge und dann geht's auch wirklich hoch. Also das ist dann so schon ein bisschen was für Leute, die das mögen. Man sagt doch, dass die Etappe von Irun nach Bilbao zu den anspruchsvolleren Etappen gehören auf dem Camino del Norte. Und das hat man halt auch gespürt. Es geht dann relativ schnell, ziemlich schnell in die Berge hinein. Und da muss auch relativ starker Regen in letzter Zeit gewesen sein. Der Weg war ein altes Flussbett und das war ordentlich ausgespült. Also viel mit Hüpfen, viel mit Springen. Und dann gelangt man ja zu so einer kleinen, das war schön. Da war dann so auf halber Strecke erstmal so eine kleine Kapelle. Da konnte man mal kurz so einkehren und wer da jetzt gläubig ist, hat, findet da auch einen guten Ort, um sich ein bisschen zu seinem Glauben, mit seinem Glauben zu beschäftigen und oder seinen Glauben zu leben in dem Fall. Und dann muss man nochmal ziemlich aufsteigen und dann kommt man an so eine andere Kirche. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber da war auch Wasserversorgung und Kaffeestation und Gottesdienst hat gerade stattgefunden, in dem ich teilgenommen. Das war schon alles ziemlich cool. Ja, also hat ganz viel Spirituelles und auch ein bisschen Esoterisches, irgendwie, naja, esoterisch nicht, aber irgendwie was Spirituelles hat es doch auf jeden Fall gehabt. Ne? Und dann geht's weiter und dann hat man die Möglichkeit, einen einfachen Weg zu gehen, mit einem langweiligen Ausblick, wie sie dazu beschrieben haben, oder halt rein in die Berge. Und ich habe gesagt, komm, jetzt bist du noch frisch, jetzt schaffst du das und bin dann diesen Berg hoch. Und der hatte das echt in sich. Da geht's dann nochmal 374 Meter hoch und steil, wirklich steil und Hitze, warm, also relativ warm hier im November, ja, so 22, 23 Grad. Und wenn die Sonne dann so runterknallt ohne Vegetation, dann wird's wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr warm. Und dann bin ich da hoch und da habe ich gekeucht. Das war echt anstrengend, aber der Blick von da oben war es wert. Ein wunderschöner Blick nach die französische Seite rüber, nach Ondé, auf den Strand von Ondé, nach Irun und auch schon teilweise konnte man San Sebastian auf der anderen Seite sehen und halt noch so Industriebebauung, was da noch so in dieser Ecke ist. Ne, das hat sich wirklich gelohnt. Dann ging es auch wieder runter, dann wurde der Weg eigentlich erstmal am Anfang ein bisschen abenteuerlich so. Ja, da war eigentlich kein Weg, Weg kann man das nicht nennen. Das war auch ein bisschen in der Karte so dargestellt. Das war mehr so ein bisschen was für, Freaks. Es gibt einen kleinen Weg, man kann auch einen kleinen Schwenker machen, dann muss man sich auf der Karte mal angucken. Also ich würde nicht empfehlen, wenn ihr nach Komoot lauft, den gestrichelten Weg dort zu laufen, sondern da gibt es eine kleine Straße, die geht da parallel, lauft die lieber. Das ist nicht die Mühe wert, das ist kein wirklicher Weg. Ihr stolpert, ihr fliegt, ihr rutscht auf Stein, glitschig, nass, alles. Das ist nicht reizvoll. Dort direkt, wenn ihr das mal tun sollt, als Orientierung, wo diese großen Handyantennen sind, die Funkmasten sind, dort kann man weiter, wenn man Richtung San Sebastian läuft, auch rechts laufen, da gibt es einen vernünftigen Weg, das läuft sich einfach viel, viel bequemer. Ja, und dann hatte ich irgendwann eine Reisebegleitung, eine junge Frau aus Bordeaux, wir sind dann zusammen weitergelaufen, wir sind aufeinander gestoßen so und sind dann weitergelaufen, sind dann schön gelatschert in einen ganz kleinen Ort so und jetzt fällt mir leider der Name nicht ein. Auf der Karte könnt ihr es sehen, vor San Sebastian gibt es einen kleinen Ort, der ist sowas von allerliebst, sowas von niedlich. Da muss man mit so einem kleinen Fährschiff rübersetzen, aber das ist so ein kleiner Kahn, mit Motorkahn, der ihn da übersetzt für ein kleines Geld. Und der Ort ist total niedlich. Ja, da ganz viele Cafés auf der Straße. Muss auch touristisch sehr gefragt sein, weil uns später viele noch entgegengekommen sind, die genau zu diesem Ort wollten und dann, die in San Sebastian lebten und sich diesen kleinen niedlichen, dieses Fischerdörfchen, das muss ein Fischerdörfchen gewesen sein. Ja, ganz, ganz traumhaft. Und von da aus dann nochmal rein in die Berge, durch den Hexenwald. Da kommt man dann durch so einen Hexenwald, der wirklich gruselig ist. Da gibt's dann immer wie so Löcher in die Erde hinein. Tja, weiß ich nicht. Also ist eigenartig, da lang zu laufen. Dort würde ich über Nacht nicht schlafen im Zelt. Und dann sind wir in dieses wunderschöne Donastia San Sebastian gekommen, sind die ganze Strandmuschel lang gelaufen. Und meine Reisebegleitung hat dann in ihr Hostel eingecheckt. Und ich hatte eigentlich nichts. Ich hatte mich nicht gekümmert. Ich habe ja auch mein Zelt dabei. Und dann hatte ich so Ideen, hier vielleicht am Strand zu schlafen. Aber doch sehr viel Guardia Civil, oder die heißt ja hier ein bisschen anders, der zum baskischen Namen, unterwegs. Und dann dachte ich mir, ach weißt, fragst mal hier bei so einem anderen Hostel nach, was auch für die Pilger gedacht ist, und bin jetzt da untergekommen für ganz, ganz wenig Geld, 20 Euro. Und alles super sauber, alles super freundlich. Und jetzt sitze ich hier am Strand, erzähle euch ein bisschen von meiner ersten Wanderung. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen reflektiere, muss ich eigentlich sagen, dass, glaube ich, bis jetzt würde ich sagen, das Interessante sind bis jetzt die Begegnungen mit den Menschen. War ja jetzt nicht nur die Wanderbegleitung auf den Nachmittag, die ich heute hatte, sondern auch andere Gespräche, die ich hatte während des Weges. Egal wo, ob es im Café war oder ob es auf dem Berg war oder ob es irgendjemand war. Nur gut, wenn man Spanisch spricht, hat man es da natürlich auch ein bisschen leichter. Das gibt dir natürlich auch nochmal einen anderen Touch, wenn man sich dann noch so in der Muttersprache unterhalten kann. Aber bis heute Abend, wo ich jetzt hier sitze in der Bucht von San Sebastian, würde ich sagen, die Begegnungen sind das Wertvolle bisher.
auf dem Camino. Ich werde dann jetzt noch irgendwo arbeiten, das ist eine Kleinigkeit. Und dann auch eigentlich schon langsam Richtung Bett ausschlafen. Und morgen geht es dann weiter Richtung Westen.
Gut, soweit hier von meinem ersten Tag, mein kleiner Reisebericht. Ich hoffe, es war interessant für euch, ein bisschen was dabei. Und bin mal gespannt, was mich morgen dann erwartet. Ich wünsche euch bis dahin erstmal eine gute Zeit, egal was auch immer ihr macht. Ich werde mal gucken, wie ich das nachher mit CapCut ein bisschen bearbeite und das dann hochlade. Ich werde es nicht vorher hören. Also Probehören mache ich nicht. Ich hoffe, es sind nicht zu viele M's und Brüche drin oder Versprecher drin. Aber vielleicht bearbeite ich es dann später nochmal nach und gebe euch dann nochmal eine saubere Variante. Das ist jetzt erstmal so der mehr oder weniger Live-Bericht hier von den Wanderfalken unterwegs auf der Wanderung von Irún nach Santander auf dem Camino del Norte nach Santiago de Compostela. Macht's gut, bis morgen. Tschüss. If you bend beneath the flow, make and join us, post door, time to pilot through the night. We will outrun the light, get what we deserve, that's right. Hit it. Hallo, liebe Community. Ja, Tag 2, da kamen dann zwei Engländer und die haben in der Zeit mit mir geredet. Das war ein älteres Pärchen, ganz niedlich, die dort in dem Ort Urlaub machen und die mich gebeten haben, für diesen Ort keine Werbung zu machen, weil sie recht glücklich darüber sind, dass dort noch nicht so ein euro-touristischer Überlauf ist. Gut, ich glaube, ich habe den Namen falsch gesagt. Ich weiß es nicht, aber ihr werdet es sowieso finden, wenn ihr wollt. Und ich darf jetzt also nichts mehr weiter sagen dazu, zu diesem Anführungsstrichen. Nee, ich darf es nicht sagen. Ort, Punkt. Genau, und gestern war ich den ganzen Tag mit einer Spanierin, mit einer Katalanin unterwegs, Catalana, und bin da nicht dazu gekommen, mal einen Podcast zu machen. Aber die ist heute dann nach Hause gefahren und jetzt bin ich wieder allein unterwegs und so die ersten, weiß nicht, anderthalb Stündchen werde ich wohl jetzt gelaufen sein und denke, jetzt ist mal wieder Zeit, euch ein bisschen zu erzählen, wo ich jetzt bin, was bisher passiert ist. Gestern die Strecke von dem Ort, den ich nicht sagen darf, bis zu einem kleinen Ort Debo in den Bergen, aber am Wasser, also man läuft durch ziemliches Gebirge und die Wanderung, die hatte es wirklich in sich. Es waren eigentlich nur 22 Kilometer, aber das konnte mir auch ein Franzose, der auch ein Stück mit uns gelaufen ist, Said, auch bestätigen. Der sagte, das hat es ein bisschen in sich. Da ging es doch schon berg und auf. Es gibt der offizielle Weg, der Camino, der geht ein bisschen eine andere Strecke, aber Said hat uns wirklich ans Herz gelegt, den Küstenweg zu laufen. Und das war dann teilweise wirklich como un muro, ja, also wie eine Wand, ging es dann steil hoch und steil runter und steil hoch und steil runter. Und abends hatte ich da noch ein bisschen mit den Knien zu tun tatsächlich und natürlich, ich habe ja dann noch, dadurch, dass ich ein Zelt dabei habe, doch ein bisschen Gewicht dabei, mehr als jetzt die immer in den Herbergen schlafen und habe dann gestern aber auch in der Herberge geschlafen, die Nacht davor, in dem Ort, den ich nicht sagen darf, am Strand, einen der schönsten Strände Europas, sehr, sehr schön mit dem Zelt dort zu liegen, die Wellen zu hören die ganze Nacht und die Flut drückte dann auch so ein bisschen rein und dann dachte ich schon, mal gucken, ob es nass wird, aber nicht passiert, war noch genug, waren noch so 10 Meter bis zum Wasser, war noch, bevor dann die Wellen dann bis zu mir kamen. Also da hatte ich Glück gehabt, es hätte auch nicht viel mehr sein dürfen. Und dann gestern in der Herberge geschlafen, in Debo. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Herberge Municipal, also diese städtischen Herbergen, die sie hier betreiben, die dann auch noch offen haben. Und heute ist, also gute Nacht gehabt, dort gut geschlafen, auch schön gegessen. War ein bisschen teuer, aber gut gegessen. Seehecht dort, nee, nicht Seehecht, Kabeljau. Bacalao, Kabeljau gab es. Und zusammen mit der Katalanin, mit Alexandra. Und hatten einen guten Abend, haben uns gut unterhalten, schöne Gespräche geführt und schöne Möglichkeit, auch ein bisschen mehr Spanisch zu praktizieren. Und dann ja, gut geschlafen. Wenige Leute in der Herberge, eine Deutsche noch ein Franzose und ich glaube einer aus Madrid, würde ich sagen. Und wir beide halt. Und dann schön tief geschlafen. Das muss man ja sagen. Man schläft ja bei diesen Wanderungen, weil es ja doch auch ein bisschen anstrengend ist. Man schläft wirklich tief und ruht sich schön aus über Nacht. Und heute Morgen ist dann Alexandra zurück Richtung Irún und von dort fährt sie dann mit dem Auto nach Hause, nach Barcelona. Und ich laufe jetzt hier alleine weiter meine Strecke. Und das ist auch wieder hügelig, aber eben nicht ganz so sehr wie gestern. Und heute Abend werde ich wahrscheinlich in einem Konvent schlafen, also in einem Kloster, glaube ich. Ist so das, was am ehesten triffst. Sind so knapp 30 Kilometer bis dorthin. Gibt einige Herbergen unterwegs, die jetzt aber alle zum 1. November geschlossen haben. Das muss man vielleicht wissen, dass wenn man im November läuft, dass halt doch hier auf dem Camino del Norte, dass dort doch schon dass die ein oder andere Herberge eben nicht mehr auf hat. Bin ich auch vorbeigekommen, habe ich auch gesehen. vielleicht könnte man da trotzdem sich irgendwie, die haben meistens so ein kleines Vestibül oder irgendwie eine kleine Veranda oder so, vielleicht könnte man sich da trotzdem hinlegen und schlafen, ich weiß nicht, was wäre dann eher so ein bisschen inoffiziell. Auf der anderen Seite, das hat mir Said gestern auch erklärt, es gibt hier so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Camping und Biwak. Und wenn man zum Beispiel sein Zelt eine Stunde nach Sonnenuntergang aufstellt oder eine Stunde vorher, das habe ich nicht ganz verstanden, dann und aber dann eine Stunde nach Sonnenaufgang wieder geht, dann gilt das nicht als Camping, das gilt als Biwak. Und Biwak ist nicht verboten. Es gibt auch die Variante Vagabundo, das ist ja so Obdachloser, das würde eben auch noch gehen, dass man halt mit einem Schlafsack irgendwo auf einer Bank schläft. Auch das ist jetzt erstmal nicht verboten, ne? Das erlaubt die Polizei natürlich. Ja, also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, wie man die Nacht verbringen kann. Am schönsten ist es wahrscheinlich einfach, wenn man leichtes Gepäck hat. So, das ist jetzt so mein Resümee bis für die Tage, die ich jetzt unterwegs bin. Wenn man ganz leichtes Gepäck hat und dann einfach in den Herbergen schläft. Also bevorzugterweise eben vom 1. November. Wenn die ganzen Herbergen noch offen haben, sind äußerst günstig. Also das teuerste liegt so bei 22, 25 Euro, was ich jetzt bisher so gesehen habe. Meistens zahlt man 8, 9, vielleicht 10 Euro. Das ist völlig okay. Und jetzt in dem Konvent, wo ich heute Nacht schlafen werde, da läuft es sogar über Donation. Also da entscheidet man selbst, was man geben möchte. Und kann dann wahrscheinlich mit 10, 15 Euro, glaube ich, schon ganz gut. Ja, das reicht eigentlich schon von der Sache her, ne? Die Landschaft ist wie in der Schweiz. Man hat eigentlich mehr so ein bisschen das Gefühl, Schweiz mit Meer. Weil es gibt ganz, ganz viele grüne Wiesen und ganz viel Wald und Hügellandschaft. Natürlich nicht die Alpen, ja. Nicht keine Gletscher, keine Alpen, keine 3000er. Also 500, 600 Meter hohe Berge, aber trotzdem doch eben ein schönes Mittelgebirge, kleines Gebirge vielleicht. Und schon auch imposant, wenn man so langläuft. Und immer das Meer. Immer das schöne, große Meer. Die Bucht der Biskaya liegt eigentlich einem immer zu Füßen oder manchmal läuft man auch auf Meereshöhe. Kleine Strände ab und zu mal. Teilweise dann auch sehr, sehr schöne, romantische Strände, die man findet in den Dörfern. Wunderbar die Möglichkeit, ein paar Pinchos zu essen. Die sind doch relativ günstig, so 1,50, 2 Euro. Und wenn man zwei Pincho isst, dann ist das schon mehr als genug, vielleicht maximal 3. Man will ja auch nicht jetzt mit vollem Magen so durch die Gegend rennen. Und abends kann man dann irgendwie Raciones essen. Raciones ist so, was wir jetzt in Deutschland als ein richtiges Tellergericht so bezeichnen würde. Oder man hält sich halt an den Tapasitas fest oder an den Pinchos. Die Pinchos, das ist hat mit diesem kleinen, die heißen so, das ist eine Art von Tapas eigentlich. Und die heißen Pinchos, weil sie so einen kleinen Holzstock meistens haben, mit dem das Ganze, was dort so belegt ist, ob das jetzt Seafood ist oder ob das Schinken ist oder Käse oder was sie alles machen, Hühnchen und so weiter und so fort. Das ist mit so einem kleinen Stock festgehalten, mit so einem Holzstock und der heißt halt Pincho. Und deswegen nennen die das hier Pincho. Ich glaube, das ist kein spanischer Begriff, ich glaube, das ist baskisch. Weil das auch so ein bisschen mit diesem X dort geschrieben wird, irgendwo in der Mitte, und das ist schon immer so ein kleiner Hinweis darauf, dass es nicht spanische Sprache ist, sondern dieses X wird ausgesprochen, deswegen Pincho. Gut, was habe ich euch noch zu erzählen bisher? Ja, landschaftlich, wie gesagt, sehr, sehr schön. Immer mal wieder so Quellen, die aus den Bergen rauskommen. Ich habe jetzt ein paar Mal getrunken, ist völlig okay, ich habe keine Probleme mit dem Magen. Said meinte so, Said, es war sehr, sehr erfahren, ne? Said ist ja eine Weile mit uns gestern gelaufen, der Franzose aus Paris, de Paris. Und der hat halt gesagt, ja, man kann das schon trinken. Und es kann halt mal sein, dass man ein bisschen Magenschmerzen kommt. Der würde es jetzt nicht immer unbedingt generell so empfehlen. Aber eigentlich ist es nicht gefährlich. Man kann es machen. Man könnte natürlich noch einen Filter nehmen und könnte noch eine Tablette reinwerfen. Da gibt es ja diese beiden Möglichkeiten. Es gibt auch so Flaschen, das habe ich gelernt. Die haben so eine UV-Beschichtung von außen. Und wenn dann das Sonnenlicht drauf trifft oder das Tageslicht drauf trifft, dann tötet dieses UV-Licht halt auch noch bestimmte Bakterien im Wasser ab. Das wäre halt auch eine Alternative für die, die diesen Weg gehen. Ich habe es jetzt einfach ganz, ja, rural. Ich habe jetzt einfach mich davon getrunken, habe mich gewaschen. Es gibt auch Wasserhähne, Griffus. Da ist natürlich klar, das ist dann richtiges Trinkwasser. Und wenn das so aus dem Felsen rausschießt, aus dem Rohr, entscheidet das für euch selbst, ob ihr das Risiko eingehen wollt oder nicht. Wie gesagt, ich hatte bisher eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern generell keine Probleme damit. Gut, ansonsten ja, werden wir mal sehen, wie der Weg heute noch wird. Na, auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen hügelig, geht auch bergauf, bergab. Aber jetzt zum Beispiel sitze ich auch gerade hier auf so einer kleinen Anhöhe, habe einen traumhaft schönen Blick auf das Meer, ist ein bisschen diesig heute. Die letzten 2, 3 Tage hatte ich Traumwetter, das haben mir auch meine Compañeros, die mit mir zusammengelaufen sind, haben mir das auch bestätigt, dass das ganz besonders selten ist, so ein schönes Wetter. Also blauer Himmel, und traumhaftes Meer und Sonne und 22 Grad und baskische Musik. Wir haben so Folklore-Musik hier, die hier aus den Lautsprechern hämmert, wenn man mal so einen kleinen Imbiss oder sowas trifft. Und heute ist es ein bisschen diesig, ja, ein bisschen leicht neblig, hat auch ein bisschen geregnet. Ich gucke bewusst nicht auf den Wetterbericht, weil ich es eigentlich wirklich auf mich zukommen lassen möchte. Ich möchte mir jetzt nicht schon Gedanken machen, weil es vielleicht da steht, morgen starker Regen. Das werde ich schon sehen. Ich habe ja die Ausrüstung dabei. die ich brauche. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe an meinem Konzept, weil es mir einfach in den Herbergen sehr, sehr schön gefällt und weil es eine gute Möglichkeit ist, in den Kontakt mit den Menschen zu treten. Ich habe jetzt mein Zelt und mein Schlafsack, nee, Schlafsack habe ich noch, die Matratze und ein paar andere Sachen, die ich jetzt gemerkt habe, die jetzt doch nicht ganz so wichtig waren, habe ich heute in einen Karton geworfen, habe es bei der Post abgegeben und schicke es nach Hause, weil ich jetzt doch für mich entschlossen habe, dass ich nicht so viel im Zelt schlafen möchte, sondern tatsächlich in den Herbergen, weil das halt eine schöne Möglichkeit ist, auch noch mit Menschen aus ganz, ganz vielen Nationen in Kontakt zu treten. Und es hat natürlich auch das Gewicht meines Rucksacks jetzt nochmal erheblich erleichtert. Jetzt bin ich wahrscheinlich bei 9 Kilo. Eine sehr, sehr schöne Wandergröße und mir zeigt die Infrastruktur hier, dass man kein Zelt braucht. Das ist jetzt nicht wie in Polen, wo, wenn ich da unterwegs war auf meinen Strecken, da war ein Zelt doch schon oft angebracht, weil es halt manchmal nicht viel gab, wo man konnte schlafen oder wo man nach 20 Uhr ankommen konnte und so weiter und so fort. Doch hier selbst im November zeigt sich doch, dass man irgendwie doch immer was findet. Und wenn es nachher wirklich, wirklich, wirklich mal keine Unterkunft mehr für Peregrinos, also für die Pilgerer, geben sollte, dann bleibt halt immer noch Booking. Und so kam dann halt der Entschluss, meine Sachen heute nach Hause zu schicken. Und jetzt ohne das Zeug mit einem etwas leichteren Rucksack und damit auch ein bisschen entspannter weiterzulaufen. Gut, liebe Community, das erstmal hier von meiner Wanderung hier in den Bergen des Baskenlandes. Und mal sehen, heute Abend, ich freue mich sehr auf dieses Kloster, auf dieses Convento, mal sehen, wie das da ist. Wahrscheinlich auch mit Beten, sicherlich mit den Mönchen, schauen wir mal. Und da werde ich euch dann morgen von erzählen. Ich wünsche euch jetzt mal ein gutes, für euch ist Start in die Woche. Arbeitswoche ist Bloody Monday. Und ich denke an euch. Und werde meine Wanderung jetzt mal fortsetzen. Macht's gut und morgen gibt's wieder mehr dazu. Ciao.